sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext ist uns ein Abschnitt aus Matthäus 2 vorgegeben. Ich lese ab Vers 13 auf der Seite 4 im Neuen Testament. Als sie, nämlich die Weisen aus dem Morgenland, hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Er soll Nazoräer, also aus dem Spross von Jesaja 11, heißen. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon ein Kontrastprogramm zur Weihnachtsgeschichte, wie wir sie etwa am Heiligen Abend nach dem Lukas-Evangelium gehört haben. Hier geht es um Flucht und um Exil und um einen erbarmungslosen Kindermord. Und trotzdem bin ich froh, dass auch diese Seite der Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament festgehalten ist, weil durch so eine ernste Geschichte uns der Realitätsbezug der Weihnachtsgeschichte zu unserer Welt, wie sie eben ist, noch viel, viel deutlicher wird. Deshalb soll sich auch das Stichwort Realität wie ein roter Faden durch die Predigt ziehen. Ein erster kurzer Gedanke unter der Überschrift: Die Realität der Geburt Jesu. Hier in unserem Abschnitt lesen wir vom Tod des Herodes, den man den Großen nannte. Nicht, weil er so ein guter und weitsichtiger Herrscher war, sondern weil ihm einige spektakuläre Dinge wirklich gelungen sind. Etwa eine glänzende Renovierung und Erweiterung des Tempels unmittelbar vor dem Auftreten und Wirken Jesu. Jetzt sah der Tempel in Jerusalem wirklich super aus. So hat man ihn in der ganzen Welt als Gebäude anerkannt und verehrt. Auch hat er den Beton erfunden. Ja, denkt man gar nicht. Der Herodes, der Große, hat eine technische Errungenschaft auf den Markt gebracht. Und die Gold-, Silber- und Bronzemedaille bei sportlichen Wettkämpfen geht auch auf ihn zurück, auf unseren biblischen Herodes. Von seinen vielen schlimmen Schattenseiten werden wir nachher noch hören. Auf jeden Fall weiß man, dass Herodes der Große im Jahr 4 vor der Zeitenwende gestorben ist. Und genau dieser Umstand stimmt mit der Bestimmung des Weihnachtssternes durch Johannes Kepler zusammen, der als erster den seltenen dreifachen Besuch des Königssterns der Babylonier, des Jupiters, beim Stern des Volkes Israel, dem Saturn, mit dem Weihnachtsstern identifiziert hat, Johannes Kepler, und den dann auf das Jahr 7 vor der Zeitenwende berechnete. Mit anderen Worten, Jesus wurde zu Lebzeiten des Königs Herodes aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 7 vor der Zeitenwende in Bethlehem geboren. Deshalb ließ Herodes wohl 1-2 Jahre vor seinem Tod alle männlichen Kinder von Bethlehem im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Unserem schwäbischen Astronomen Johannes Kepler aus Weilderstadt sei Dank wissen wir es besser als der römische Mönch mit dem schwierigen Namen Exiguus, der uns im 6. Jahrhundert die Zeitenwende unseres Kalenders so beschert hat, wie sie eben ist. Auf jeden Fall merken wir an unserer Nachrechnung, dass die Geburt Jesu mit einer Legende aus alter Zeit null Gemeinsamkeit hat. Hier geht es um einen nicht weniger realen Geburtstag in Raum und Zeit, wie der unsrige auch. Dementsprechend hatte Jesus, wenn die andere Zahl auch einigermaßen verlässlich ist, dass er im Frühjahr des Jahres 30 unserer Zeitrechnung vor den Toren Jerusalems gekreuzigt wurde, eine irdische Lebenszeit von 36 oder 37 Jahren erreicht. Die Realität der Geburt Jesu, das war unser erster Gedanke. Aber gehen wir jetzt, nachdem wir uns über die Geschichtlichkeit seiner Geburt verständigt haben, einen Schritt weiter unter dem Stichwort die Realität des Bösen. Die Realität des Bösen. Wir sagten eingangs, was uns in unserem Abschnitt begegnet, passt nicht zur Weihnachtsidylle. Aber zum realen Leben passt es schon. Wir müssen nur an die Messerattacke auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt vor ein paar Wochen denken. Oder an den Auftragsmord an einem Regimekritiker im saudi-arabischen Konsulat von Istanbul. Dann sind wir bei unseren Realitäten angekommen. Herodes ist uns auch außerhalb der Bibel als ein äußerst brutaler und misstrauischer Gewaltherrscher bekannt. Er hat nicht nur eine seiner 7 Frauen, sondern auch 3 seiner leiblichen Söhne hinrichten lassen, zum Zweck seines eigenen Machterhalts, und das bei einem der getöteten Söhne, nur wenige Tage vor seinem eigenen Tod. Trotzdem noch umgebracht, er könnte ja noch für ein paar Tage seine Macht verlieren. Aber nicht einmal sein eigener Tod war für ihn eine rote Linie, das Töten endlich einzustellen, als er wusste, dass seine Tage gezählt waren, weil er schwer krank war, ließ Herodes, der Idumäer und Nichtjude, führende jüdische Männer in einem Theater einsperren. Sie sollten zu dem einzigen Zweck an seinem Todestag umgebracht werden, damit das jüdische Volk nach Herodes Tod in Trauer sein sollte. Zwar nicht wegen Herodes, aber trotzdem, es sollten an seinem Todestag Tränen fließen, nämlich um diese Männer. Es kam nicht so weit. Trotzdem, mehr Bosheit kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dazu passen die zahlreichen Kindergräber, die man ganz in der Nähe der Geburtsgrotte von Jesus tatsächlich gefunden hat. Stammen sie von seinem Kindermord in Bethlehem? Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, abwegig erscheint es auf jeden Fall nicht. Dabei fällt es uns leicht, den Stab über die Grausamkeit früherer Jahrhunderte zu brechen und kriegen es doch nicht hin, den hunderttausendfachen Mord am ungeborenen Leben, der bei uns Jahr für Jahr geschieht, auch nur von kirchlicher Seite, ihn als solches zu brandmarken, nämlich als Töten. Ein leitender Kirchenvertreter hat erst neulich wieder auf die Würde und deshalb auch auf die Schutzwürdigkeit allen menschlichen Lebens hingewiesen, aber im Fortgang nur von der kirchlichen Fürsorge für erwachsene Frauen gesprochen, auch unter Einschluss ihrer Entscheidung für Abtreibung. Während das ebenso nach Gottes Bild geschaffene Leben des Kindes im Mutterleib offensichtlich ein Leben minderen Wertes ist und deshalb auch weniger schutzwürdig. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Wir leben in einer Welt, in der das Böse Realität ist. Deshalb ist es für uns Christen eigentlich zu wenig, uns nur um unsere eigene reine Weste zu kümmern. Christen sind aufgerufen, das Böse auch beim Namen zu nennen. Auch wo es andere nur einfach so hinnehmen. Auch wo es nur andere schädigt und nicht uns. Ich erinnere an Johannes den Täufer und die ganzen Propheten des Alten Testaments, die das immer gemacht haben. Auch wenn sie die Not von Menschen überhaupt nicht selber betroffen hat, sind sie hingestanden und haben den Königen damals die Wahrheit gesagt. Oder ich erinnere noch einmal an Toni Rinaudo, Gottes Waldmacher, haben wir gesagt, in Afrika, dem es schon als Kind auffiel, dass man in manchen Regionen der Welt Tabak anbaut, den Erwachsene rauchen, während daneben Kinder verhungern, weil nichts zum Essen gepflanzt wird. Und er als 8- oder 9-Jähriger betete, Gott, wenn ich groß bin, dann mache mich zu deinem Werkzeug. Eins ist sicher, solche Gebete hört Gott gern angesichts der vielfachen bösen Realität in dieser Welt. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Schauen wir jetzt auf die Realität von Gottes Plan in unserem Abschnitt. Teil dieses Plans sind die Weisen aus dem Morgenland, die auf Abstand zum Bösen gehen, indem sie den machtbesessenen Herodes nicht über die Geburt des neugeborenen Königs informieren, die einen anderen Weg gehen, weil sie etwas Schlimmes ahnen. Aber auch eine große Verheißung steckt in unserem kurzen Text. Da ist auf Rahel angespielt, die bei der Geburt von Benjamin starb. Sie wollte ihren jungen Sohn des Unglücks nennen. Das war der Name, den sie ihm gern gegeben hätte. Doch sein Vater Jakob nannte ihn Sohn meiner Rechten, was Benjamin wörtlich heißt. Und wir staunen, wird nicht ganz in der Nähe von Rahels Grab in Bethlehem der geboren, von dem Gott selber sagt, er ist der Sohn zu meiner Rechten, jetzt und in Ewigkeit, den Gott auch vor Herodes wohl zu hüten versteht. Und Josef, im Neuen Testament ist von ihm kein einziges Wort, das von ihm gesprochen wäre, überliefert. Aber er tut einfach, was Gott zu ihm sagt. Das ist der Vorzug des Josef. Er spricht kein Wort im Neuen Testament, aber tut, was Gott zu ihm sagt. Und wir verstehen auf einmal Gottes Plan noch besser, warum er ausgerechnet diesen gottgehorsamen Mann an die Seite der Maria gestellt hat. Und wir haben allen Grund, uns auch den unscheinbaren Josef zum Vorbild zu nehmen. Er tut, was Gott sagt. Aber auch das ist interessant zu beobachten, wie Gott Josef informiert. Immer wieder durch Träume. Damit knüpft er nicht nur beim alttestamentlichen Josef an, der im Zusammenhang seiner Träume auch seine Familie auf wunderbare Weise vor dem Untergang durch Verhungern bewahrte. Gott zeigt uns dadurch auch, dass er immer und überall Mittel und Wege hat, Menschen zu erreichen, die uns nicht zur Verfügung stehen. Umso mehr sollten wir wohl dafür beten, dass Gott seine Mittel auch einsetzt, um seinen Heilsplan auch in unserer Zeit zu verwirklichen. Neulich stieß ich im Neukirchener Kalender auf ein Phänomen, von dem wir es schon mehrfach hier auch im Gottesdienst hatten. Das schreibt eine Autorin aus Wien: Immer wieder bin ich bei Menschen aus Ländern wie dem Iran oder aus Afghanistan begegnet, in denen der Glaube an Jesus Christus lebensgefährlich ist, dort in diesen Ländern Iran und Afghanistan. Sie sind zu uns gekommen, um hier Zuflucht zu suchen. Sie wünschen sich eine Bibel und erzählen, ich war kein Christ, aber dann habe ich zu Hause Jesus gesehen. Er ist mir im Traum erschienen und hat mich gerufen. Ich möchte viel mehr über ihn wissen, ich möchte zu ihm gehören. So oder so ähnlich schreibt diese Frau aus Wien weiter. So oder so ähnlich höre ich es dann. Die Bibeln werden eifrig studiert. Jesus findet im Herzen dieser Menschen seinen Platz. Welche Freude ist dann die Taufe, das Bekenntnis zu Jesus, dem Retter, mit einem Traum, seinem Inhalt, der durch die Bibel bestätigt wird, hat die Verwandlung begonnen. Gott ist auf dem Plan und wir spüren bei allem Respekt vor dem Bösen, in welcher Gestalt auch immer es uns begegnet, er ist stärker als die Realität des Bösen. Damit dürfen wir ganz fest rechnen, auch in unserem Leben. Noch ein letzter Gedanke. Die Realität des neuen Gottesvolkes. In Ägypten wurde das Volk Israel einst buchstäblich geboren. Die erste urkundliche Erwähnung Israels haben wir ausgerechnet auf der Stele eines ägyptischen Pharaos. Er hat den Namen Israel als erstes festgehalten. Nach Ägypten zog einstens nicht mehr als die Großfamilie Jakobs. Aus Ägypten zog unter viel Bedrängnis das Volk der Hebräer, das Volk der Nichtsesshaften, was Hebräer bedeutet, wie man sie auch schimpfte, aber auch das künftige Israel, wie gesagt, vom Pharao dokumentiert, das trotz größter Anstrengung bis heute, weit über 3000 Jahre später, nicht unterzukriegen war. Die Geburt des Volkes Israels war in Ägypten. Aus Ägypten kommt mit der Familie Jesu auch das neue Gottesvolk der Kinder Gottes aus Ägypten. Wofür Gott Mensch wurde, damit wir Kinder Gottes werden können und zum neuen Volk seiner Kinder gehören dürfen. Aber wir sollen anhand dieser Parallele auch wissen, dass das neutestamentliche Volk immer auch ein Volk ist, das unter Bedrängnissen entstanden ist, wächst. Jede Form von Bedrängnis, auch die Gleichgültigkeit unserer Zeit, auch dass die Gemeinden auseinanderlaufen, statt zusammenzuhalten und zusammenzufinden, ist eine Form der Bedrängnis, die uns also nicht verwundern muss. Auch da gilt es einfach, treu wie Josef zu sein. Und dann kann Gott doch einen Segen daraus werden lassen und das neue Volk Gottes wachsen lassen, wo und wie es ihm gefällt. Treu wie Josef, auch in den Herausforderungen und Bedrängnissen unserer Zeit, auch in Heiderbach. Und um es noch mit einem Beispiel zu sagen. Auf der Insel Madagaskar rief im 19. Jahrhundert der dortige König die Mission wegen ihres medizinischen und schulischen Dienstes ins Land. Doch der König starb, und die Nachfolgerin wollte die althergebrachten religiösen Verhältnisse, die eingeborenen Religion dort auf Madagaskar wiederherstellen. Sie wies die ausländischen Missionare aus und verhaftete die 16 führenden einheimischen Christen. Diese band man an ein Seil und fragte sie, über einem Abgrund hängend, ob sie nun auch noch Christen bleiben wollen. Alle 16 blieben fest und bejahten die Frage. Jedes Mal wurde das Seil durchgeschlagen und die ersten standhaften Christen dieser afrikanischen Insel stürzten in die Tiefe. Dabei waren diese 16 die Vertreter von ganz kleinen und schwachen christlichen Gemeinden. Aber es gelang nicht, diese Gemeinden auszurotten, im Gegenteil, sie wuchsen. Offensichtlich kann der Feind einer Gemeinde, die in Bedrängnissen treu sein will, nichts anhaben. Daran dürfen wir uns fröhlich und zuversichtlich halten. Amen.